meine Damen und Herren, hier ist die Freisprechanlage heute mit einem etwas fulminanten Titel, nämlich Was machen deutsche Professoren und deutsche Hochschulrektoren eigentlich oder so ähnlich? Ich werde zuschalten, mein Name ist Gertrud Salm,
ja.
Den Herrn Reuter und...
Ja, übrigens nicht deutsche Professoren, ich muss das dementieren.
Was haben wir denn
Professoren
heute?
Überhaupt.
Also.
Aha. Er kann ja selber Auskunft geben.
Ja.
Bitte, Herr Birger P. Pridat.
Ja.
Den Namen kannst du selber später erklären.
Nee, ist doch ganz einfach. Schwedischer Vorname, ostpreußischer Nachname und Professor. Und ja. Präsident gewesen.
Ehemaliger
Universität Wittenherdecke.
Kannst du sonst noch zwei Wörtchen sagen zu dem, was du so, wie du dich selbst beschreiben würdest?
1,80 Meter. Nein, ach so, Tätigkeit.
Die Selbstbeschreibung.
Ja. Also naja, Professor hat einen Lehrstuhl und ja. Da sitzt er nicht drauf nur, sondern er schreibt und diskutiert mit Studenten, hat Assistenten, macht Forschungsprojekte, macht Vorträge, arbeitet in Workshops, in Konferenzen. Also volles Programm.
Mhm.
A, B, Präsident.
Da kommen wir später
eingeschränktes Programm, nur Verwaltung.
Ja, da sprechen wir später noch drüber. Ja, der Name des Lehrstuhls ist ein bisschen exotisch, würde man heute sagen. Also weil das Fach gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, oder doch?
Politische Ökonomie?
Ja, du bist ein Volkswirtschaftler, oder?
Ja, wie willst du das, Philosophie und Ökonomie studiert und versuchsweise das... im Lehrstuhl zusammenzubringen. Politische Ökonomie ist eine Erfindung des späten 18. Jahrhunderts.
Genau.
Gibt es in England, gibt es sowas noch?
Immer noch,
in Deutschland
ja.
Eigentlich nicht. Und es ist der Versuch, das Ökonomische und das Politische in den entscheidenden Teilen zusammenzudenken.
Ja.
Wie weit?
Das wäre jetzt, würde jetzt sehr weit führen, wenn wir das jetzt...
Ja, müssen wir jetzt nicht. Wir wollen ja über was anderes reden.
Nee. Och. Wir reden über das, was wir wollen. Also zum Beispiel, vielleicht kann man den edlen Zuhörern und Zuhörerinnen mal diese Kombination meinte mal im 18. Jahrhundert, dass Politik und Wirtschaft zusammengehören. Etwas, was im Moment ja eigentlich doch wieder...
Ja, bloß Adam Smith und die Leute im 18. Jahrhundert meinten das ja umgekehrt. Die haben gesagt, wie wenig Politik braucht die Wirtschaft?
Genau.
Damit sie
also
gut funktioniert.
Defensiv, also sozusagen ein Absolutismus-Ausschaltungsabsicht, oder?
Ja, im Grunde sozusagen soll der Staat nicht reinreden, vor allem soll er sozusagen nicht regulieren, die Preise bestimmen und all den Unsinn, den er nicht kann, weil die Kaufleute können das ja viel besser.
Ja.
Also das war eigentlich ein bürgerliches Programm, oder?
Das war sozusagen das Programm des Bürgertums. Ich glaube, es war, wenn ich so sagen, die Bibel des Bürgertums, was das Buch, was Adam Smith geschrieben hat, wo man sich auch traute, mit hohem Selbstbewusstsein zu sagen, der Adel kann es nicht, also übernehmen wir.
Mhm.
Und die Engländer haben das ja immer schon so mit dem Parlament, da war das Bürgertum ja schon vertreten, die waren ja schon fortschrittlicher als alles andere in Europa. Mhm. Und dann gibt es bei Smith nur einmal, dieses Kapitel über produktive, unproduktive Arbeit. Produktiv ist der, der Werte schafft. Das sind die Bürger, die investieren. Mhm. Unproduktiv sind der Adel, das
Klerus.
Militär, der Klerus und die Tanzmädchen.
Wie kommen denn jetzt die Tanzmädchen?
Ja, die kommen auch, die Musiker, ne? Dummerweise. Ne?
Ja, also die Kunst sozusagen, das trifft sich
ja. Ne? Und dann hat man sozusagen im Grunde eine Theorie gehabt, um zu erklären, dass der Adel nicht mehr herrschen darf. Ne? Mhm. Weil er ja davon abhängt, was die Bürger schaffen. Und dann soll die Bürger doch selber herrschen.
Ja, ist doch ganz vernünftig.
Ja, finde ich auch. Ne? War damals sehr vernünftig.
Gab
Smith zu der Zeit wurde noch als Utopist verschrieben.
Mhm.
Das hat erst lange danach so, hat man das begriffen, das ist eigentlich so, so wollen wir es eigentlich.
Und nun kannst du es vielleicht du hast mir das gestern schon mal erklärt und vielleicht können wir das für die Hörer dann mal nochmal wiederholen. Diese berühmte Invisible Hand, also diese Vorstellung hast du gesagt, die für die Adam Smith eigentlich berühmt geworden ist, nämlich, sagen wir mal grob übersetzt, dass das Marktgeschehen oder die beginnende kapitalistische Produktion durch einen Mechanismus geregelt wird. Ja. Also eigentlich arbeiten alle gegeneinander. Und da ist eine geheimnisvolle Kraft oder Hand, die sozusagen dieses Chaos.
Eine unsichtbare Hand.
Da hast du gesagt, das ist eigentlich eine ganz falsche Interpretation, oder habe ich das jetzt falsch
verstanden? Der Begriff taucht ein- oder zweimal im ganzen Buch auf.
Ja, ist ein sehr dickes Buch. Eigentlich berühmt, ne?
Ja, aber das hat er nicht, also das haben andere dann gesagt. Also der Witz ist, dass natürlich er sich den Markt als etwas vorstellt, ganz einfach, alle konkurrieren gegeneinander. Ja. Und das hätte den Vorteil, dass niemand zu mächtig werden kann.
Mhm. Ne, und, so eine Balance of
Und das war, wurde Powers, schon gedacht, so bloß keine Monopole. Ne, sondern jeder kann rein in den Markt konkurrieren. Und was bedeutet, je mehr aber in den Markt reingehen, umso geringer wird der Profit. Ja. Ne, er hatte schon die Angst, wenn das jetzt ein paar hundert Jahre läuft, ist plötzlich der Profit weg. Ne? Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Das hat der Marx dann aufgegriffen.
Ja,
der tendenzielle Fall der Profitrate
ist
eine
richtig.
Folge
ist
aus dieser Theorie.
Aber bei ihm war es so sozusagen... Der Markt ordnet gewissermaßen durch die Konkurrenz alles so, dass niemand über einen anderen hinaus gewinnen kann. Also keiner kann den anderen ausbeuten, sondern alle müssen in der Konkurrenz gucken, dass sie ihr Teil kriegen. Mhm. Und das ist, sagt er, das ist ein Ordnungsprinzip, das ist wie eine unsichtbare Hand, dass dieses Gegeneinander den Letzten doch als ein Miteinander ordnet. Ne? Ja. Das ist so dieser Gedanke, das fanden den Leute faszinierend. Ne?
Invisible Hand. Also bei ihm ist das quasi so...
Das ist für ihn eine völlige Marginalie. Marginalie.
Der Hauptding war natürlich, glaube ich, für ihn eher Kooperation. Nicht? Also als eine der großen Kräfte der Industrie.
Arbeitsteilung.
Arbeitsteilung.
Genau. Mhm. Das fand er ganz toll.
Das ist eigentlich das Zentrum der Sache, oder?
Er war ja in Frankreich, hat irgendeinen Lord begleitet, so eine Bildungsreise. Und dann hat er die französische Enzyklopädie, die Diderot und andere rausgegeben haben, da hat er geblättert.
Da war er begeistert.
Und da gab es ein Bild einer Nadelfabrik. Arbeitsteilung.
Ach ja, stimmt, die Nadeln. Ja.
Und die hat er übernommen in sein Buch und hat dann gesagt, Arbeitsteilung ist das. Also statt dass einer alles macht, machen viele nur einfache Tätigkeiten und das wird aber dann zusammengeführt nachher zu einem Produkt. Und dadurch kann jeder schneller arbeiten. Mhm. Und das erhöht die Produktivität. Das
ist gewissermaßen der Taylorismus schon mal im
Anfang. Das ist der Beginn der modernen Fabrik, die nachher mit Maschinen betrieben, das natürlich alles noch verschnellert hat. Aber die Maschine war damals noch nicht in seinem Bild. Das hat erst Ricardo so 1819 nochmal in einem extra Kapitel zu seinem Buch, den On Machinery, nochmal begriffen, dass dann ein ungeheuer Produktivitätsschub kommen könnte. Aber das Prinzip der arbeitsteiligen Organisation, das fand er genial und sagte, das ist jetzt eine neue Produktivitätsschubswelt. Ne? Mhm. Aber jetzt sind wir ja so lange bei Adam Smith. Wo bleiben die Universitäten?
Moment mal.
Wir wollen ja wissen, Herr Bridat, was Sie denn so machen. Also und da wollten wir auch ein bisschen wissen, was Sie sozusagen...
Ja, okay.
Also ist ja richtig. Überhaupt der Gegenstand Ihrer Lehre ist.
Also Theoriegeschichte mache ich auch.
Ja. Und ich, du bist doch jetzt Volkswirtschaftler und die, also mal im weitesten Wirtschaftswissenschaftler und das ist ja an und für sich in dem Fächerkanon diese Verbindung zwischen Politik und Ökonomie eigentlich nicht vorgesehen.
Ja, doch. In der deutschen Tradition heißt das dann Staatswirtschaft, ne? Und dann denkt man, wie reguliert der Staat die Wirtschaft? Also die englische Tradition ist, wie vermeidet man, dass der Staat die Wirtschaft reguliert? Also außer im Minimum.
Und die amerikanische dann auch.
Ja. Und die deutsche war umgekehrt, wie halten wir den Markt im Griff? Ne? Ja. Und das wurde einigermaßen gelockert, aber andererseits, wenn man sich anguckt, so mit dem Kapitalismus erstarkt ja der Staat. Ne? Früher war der Staat ja ein kleines Gebilde, das für Militär, Diplomatie und Recht zuständig war, für alles andere nicht. Mhm. Ich erinnere mich noch, bei Königin Victoria gab es die Diskussion Steuererhöhung und sie hatte Angst, dass das Volk und besonders die Reichen rebellieren, weil sie die 5%, die vom Einkommen genommen werden, auf 6% erhöhen wollen. Ne? Ne? Heute liegen wir ja bei den Einkommen bei ungefähr 50%. Ne? Also Sie sehen, was für einen starken Staat wir haben. Ne? Ja. Wir haben gar keine Marktwirtschaft. Ne? Wir haben eher eine Gemischwirtschaft, in der der Staat fast eher wirtschaftlich dominiert als gegenüber dem Markt.
Also da verblüffst du mich ja sehr, weil ich eigentlich immer den Eindruck habe, dass die Politik das eine und der Markt das andere ist.
Und ja, das, sie sind angeblich im Endeffekt ja, auseinander, das, aber.
Mhm. Ja, der halt, wir haben eine extreme Mischwirtschaft. Also wir sind im Grunde sozusagen ein halbsozialistischer Staat. Ne?
Ach,
das, ja. Ja, also jetzt ohne Solidaritätsgefühle, das ganze Zeug, ne, sondern eher so, Staat greift ein, nimmt Steuer und produziert öffentliche Güter. Und da sind wir so verwöhnt gegenüber den meisten anderen Staaten der Welt, aber wir zahlen es auch mit unserem
Zentralbank. Einkommen. Zinsfestsetzungen.
Ja, das ist ja nochmal
auch dazu, das ist
unabhängig.
Nee,
das war auch
halb unabhängig.
Nee, aber ganze Bildungswesen, ganze Verkehrswesen, ne? Wird ja alles sozusagen vom Staat. Also keiner zahlt dafür die Benutzung der Straße. Ne? Oder
und du brauchst also keinen. Was? Du
natürlich.
Ja, nur die Autos jetzt, die Lastwagen. Die Lastwagen, da beginnt's. Ja.
Genau.
Du brauchst also eigentlich für diesen Lehrstuhlnamen keine Übersetzungen für andere Wirtschaftswissenschaftler, die sich da strikt gegen wehren, die Politik mit in die wirtschaftliche Betrachtung hineinzunehmen.
Nein, also erstmal, also es gibt Finanzwissenschaftler, die denken den Staat von die Wirtschaft von der Steuer her. Es gibt sogenannte Public Choice Leute, die denken tatsächlich, wie funktioniert die Politik, wenn man sie als Ökonom betrachtet. Ne, also ineffizient, wie kann man die Politik effizienter machen und so. Also es gibt schon Leute, die denken natürlich, die Leute, die Rentenversicherung, die Wohlfahrtssysteme und so durchdenken, das gehört ja alles mit zur Ökonomie.
Aber Politik,
die nennen sie aber dann immer so entweder Sozialpolitik oder Wirtschaftspolitik, also natürlich Wirtschaftspolitik. Ne? Mhm. Also es gibt schon sehr viele Lehrstühle mit ihren einzelnen Fächern, die das Verhältnis von Staat und Wirtschaft denken.
Aber politische Ökonomie ist ja eigentlich ein Out-Begriff.
Ja, ne? Das liegt da.
Wie hast du das geschafft?
Na, ich habe Kollegen überredet, mir diesen Titel zu verleihen.
Ja, und die haben das eingesehen.
Es war ganz einfach, weil in England gibt es Lehrstühle für Political Economy. Ne? Das sind aber meist Leute, die International Political Economy machen, das heißt Development und solche Dinge. Ne? Oder internationale Handelssysteme und sowas. Ne?
Ja.
Und ich bin nunmehr doch national politische Ökonomie. Also ich gucke mir an, was hier in Deutschland und Europa passiert.
Ne? Okay.
Also das ist jetzt nicht aus der Welt. Ne? Der Titel, der ist ein bisschen ungewöhnlich für Deutschland, aber eigentlich versteht man ja was man da. Ja. Und außerdem ist er ein bisschen breiter angelegt als dieses rein fachliche, nur Steuern oder nur Soziales oder nur Wirtschaftspolitik.
Und das gefällt dir?
Ja, natürlich.
Du hast auch mal ab und zu die Politiker beraten, kann das sein?
Ein wenig.
Ne? Ein wenig.
Es ist ja letztens nutzlos.
Erklär uns das.
Na, das ist doch ganz einfach. Also Ökonomen haben Vorstellungen, wie es, klar, auch Theoretiker und auch mehr praktische Theoretiker haben Vorstellungen, wie es gehen soll. Und das sagen sie. Aber man ist ja nicht der Einzelne. Dann kommen andere Kollegen und die haben dann andere Vorstellungen. Ne? Also sagen wir mal so, ich sage 3, ne? Der andere sagt 7. Ne? Und dann steht dieser Arme, oder der andere Kollege sagt 6. Ja, dann steht dieser Politiker da und sagt, ja, was denn nun? ich muss ja jetzt eine Entscheidung machen. Ne? Mhm. Und dann fragt er doch nicht weitere Wissenschaftler, sondern fragt seine Leute in den Gremien, seine Parteien oder seine Opposition, mit denen er zusammen die Entscheidung machen will. Und dann entscheiden die nach ihren Interessen. Ne? Mhm. Und entweder berücksichtigen die Ökonomenmeinung gar nicht, oder sie sagen dann, na gut, nehmen wir so einen Durchschnitt zwischen 5 und 10, 7,5. Ja, was bleibt ihnen denn übrig? Ne? Also, sie müssen ja ein Sortierkriterium haben, das wiederum von keinem übernommen werden kann, weil die alle ja unterschiedlich und auch die Interessenlagen unterschiedlich einspielen.
Ne? Also das erinnert mich an eine Bemerkung von Niklas Luhmann, die mir sehr gut gefallen hat, dass er gesagt hat, also Wissenschaft kann eigentlich gar nicht akzeptiert werden, weder im Altersleben noch in anderen Sektoren, weil sie eigentlich nur irritiert.
Ja, also
weil
das ist
sie
richtig.
Eigentlich mehr Unsicherheit als Sicherheit in die Sache reinbringen. Das finde ich auch interessant.
Ja, genau. Je mehr Experten man befragt, umso unsicherer wird man. Das ist so. Ne? Ja, weil die Experten haben ja keine Abstimmung und kommen mit einer Stimme rein. Und jeder differenziert nach anderen Erwägungen. Und das muss man auch deutlich sagen, in dem Moment, wo die Experten gekauft werden, werden sie auch gekauft in der Hoffnung, genau das zu sagen, was man sowieso hören will. Ne? Und dann kommt eben der Gegenexperte, der von der Opposition gekauft wird und sagt ihm das andere und schon ist man wieder im Dilemma. Ne? Das Beste wäre im Grunde, nur einen zu nehmen, den zu kaufen und dem vorher zu sagen, was man haben will. Ne?
Das wäre auch billiger.
Ja, aber das ist irgendwie, das gilt als unfair. Ne? Und das macht man dann irgendwie ungern. Ne? Das verstehe ich auch wieder.
Aber man könnte einen Komplexitätsexperten nehmen, der alle Dinge sowieso schon berücksichtigt und dann eine Empfehlung abgibt.
Politiker sind Komplexitätsexperten.
Ach so.
Das sind die einzigen Komplexitätsexperten, die wir richtig in Arbeit haben. Mhm. Weil die Dinge sind ja immer komplexer, als sie sie bewältigen können. Und sie müssen so darunter brechen auf eine Entscheidung. Das ist, also ich glaube, man soll nicht unterschätzen, was Politiker da leisten, obwohl sie es eigentlich nicht können.
Das sind eigentlich Reduktionisten.
Das sind Reduktionisten, die, aber die glauben, dass die Reduktion richtig ist. Ne? Das ist natürlich der Fehler. Ne? Das ist einfach nur eine Reduktion. Die hätten auch eine andere nehmen können. Ne? Für sie ist wichtig, im Gremienkonsens die Balance zu den Abstimmungen hinzukriegen. Ne? Das ist ja viel wichtiger. Die müssen ja letztendlich einen Abstimmungszirkus durchkriegen. Ne? Mhm. Und letztendlich brauchen sie nur die Argumente, die ausreichen, um die Abstimmung so hinzukriegen, wie sie meinen, wie das ungefähr laufen soll. Und was heißt das? Das hängt davon ab, dass sie wiedergewählt werden.
Ja.
Das Kriterium heißt im Grunde, egal letztendlich, was ich mache, natürlich ist man verantwortlich, natürlich denkt man sachlich, soweit man kann, aber es sind ja alles Dilettanten. Ne? Sie haben ja meist sozusagen von den meisten Themen keine Ahnung.
Mhm.
Sie sind ja als
meist viele sind Juristen. Das teilen Sie mit uns.
Ja, oder? Natürlich, sind Laien. Ne? Ist ja auch richtig. Demokratie wählt Laien, die uns vertreten, um die Probleme zu lösen. Ne? Und manchmal haben sie, wenn sie länger dabei sind, viel Erfahrung, das muss man zugeben, aber sie sind ja letztendlich nicht Experten für die Themen.
Ja.
Ne? Seltenst nur ist so ein Mann wie Steinbrück jetzt Volkswirt und hat zuhörweise richtig Ahnung von dem Thema. Ne? Also es gibt ja andere, die werden reingewählt in die Ämter und haben überhaupt keine Ahnung.
Das gehört zum Spiel dazu. Ist es nicht immer noch so, dass es auch häufig nur in Anführungszeichen nur Juristen sind? Also ich glaube, die Juristen
Teil
nicht mehr.
Der Hauptteil sind Lehrer. So. Lehrer und Juristen, das ist die Besetzung des Bundestages.
Ja, ja. Zum Beispiel ganz wenige Unternehmer, ganz wenige Arbeiter, ganz wenige Handwerker. Das ist schon seltsam, ne?
Ja, das sind die Leute, die Zeit haben.
Ja, und vor allem die Rückversicherung haben. Wenn sie rausfliegen aus der Politik, dann werden sie in ihren Verwaltung wieder genommen. Und die können auch zurück in ihre Kanzlei.
Ja.
Wenn ein Arbeiter rausfliegt, dann hat er den Job nicht mehr.
Ja, stimmt.
Ein Unternehmer hat zwischendurch das Unternehmen nicht richtig backen können. Auch schwierig. Ja. Ne?
Mhm. Nun lasst uns mal ein bisschen Musik machen.
Lasset uns hören.
Was denn?
Ich liebe ihn sehr.
Schön.
Ja, du
wie die Hochschule. Ist die so spitz und bergig?
Ja, oder? Bergig und lustig und durcheinander. Und
schön wäre es, wenn sie so kreativ wäre. Durchschnittlich ist sie ruhiger und routinisierter und auch streckenweise extrem langweilig.
Oh.
Nanu.
Ja, so sind Hochschulen. Wo denn? Hochschulen sind erstmal Organisationen, die viele Dinge, wenn sie, das gehört zum Geschäft dazu, routinemäßig abarbeiten. Ja.
Wissen eintrichtern.
Immer wieder dasselbe Seminar, immer wieder derselbe Professor, neue Studenten.
Ja.
Und keine neuen Ideen. Also das gehört zum Betrieb dazu. Das ist die Lehre. Also die Wissenschaft selber bemüht sich natürlich schon. Auch so, sagen wir so, wenn man dann lebenslang Wissenschaftler ist, dann will man ja doch ein paar interessante Sachen machen, sonst wird es ja auch langweilig. Nur da, an den Ecken, versucht man dann neue Dinge zu bringen. Aber das rutscht ja nicht automatisch auf die Studenten runter. Die Studenten werden ja meist mit älteren Sachen traktiert und nicht gerade mit dem Frischfleisch der Forschung. Ich fände es aber richtig, wenn man das macht. Und das alte Humboldtsche Ideal ist ja, zu sagen, im Grunde die Studenten als Erwachsene zu betrachten, die sofort in die Anforderungen der Wissenschaft genommen werden, was sie selbst ja hochspannend finden. Und sie verstehen es noch nicht, aber weil sie es nicht verstehen, aber merken, da ist was, dann arbeiten sie sich ran. Ne?
Mhm.
Und ich glaube, das motiviert viel stärker, als wenn man mit irgendeinem Lehrbuch anfängt, wo man sozusagen Treppchen für Treppchen nach oben steigt. Das ist doch langweilig.
Mhm.
Also ich würde als Student, ich habe es verweigert als Student, solche Sachen überhaupt zu lesen. Ne?
Die Treppchen.
Ich wollte gleich richtig in die Wissenschaft.
Mhm.
Und ich finde das auch richtig. Der Anspruch ist, wenn Universität, dann Universität.
Ja.
Und wenn man denn nichts versteht, na, dann beginnt das Denken doch. Dann sagt man doch, Mensch, was ist denn hier? Na, erklär mir das.
Oder man sagt, ich bin so klein, mein Herz ist rein, ich kann es nicht.
Also wenn man das ernsthaft feststellt, ist das ja auch richtig.
Ja, dann sollte man da weggehen.
Ja, dann sollte man sagen, danke, das war's. Aber man sollte nicht sozusagen mit so zugeschnittenen Kleinteilen bombardiert werden, mit der Hoffnung, wenn du groß bist, dann hörst du mal richtig was. Ne? Also ich finde, ich glaube, das turnt nur ab. Ne? Also unter den Bedingungen ist ja schrecklich.
Was hast du denn im ersten Semester gelesen, wenn du jetzt das...
Da hat er Frauen geguckt.
Mensch, wir haben früher, das war 1900, wann war das? Ich bin ja erst spät ins Studieren gekommen. Und wann habe ich angefangen? 74. Ne? Das war... Universität war noch, erstens, man ging rauf und wusste, ist okay, irgendwas wirst du später, Berufsorientierung zero. Ne? Man hat doch nicht geguckt auf irgendeinen Beruf, sondern man hat Universität genommen. Das Zweite ist, hat man gesagt, was gibt es denn hier so Interessantes? Ne? Dann hat man gesagt, dann muss man sich irgendwelche Fachbereiche einschreiben, oder das war doch egal. Dann hat man erstmal woanders geguckt. Ne? Was machen so die Philosophen, was machen so die Geschichtswissenschaftler? Genau. Und das ist Universität. Ne? Universität heißt, die ganze Universität studieren. Zum Schluss kann man den Abschluss machen, irgendwo in einem Fach.
Klingt,
ich sage das jetzt mal so ein bisschen deutlich, ne? Weil wenn man gleich aufs Fach geht, dann verpasst man ja das meiste. Und vor allem weiß man doch gar nicht, ob einen das Fach wirklich interessiert. Man muss doch mal gucken. Ne? Ist da erstmal so eine Entscheidung als junger Mensch, sagt man, ich interessiere mich für Wirtschaft. Oder vielleicht ist ja Ethnologie oder Philosophie viel interessanter. Weiß er ja gar nicht. Also gucken.
Klingt so ein bisschen unzeitgemäß.
So ist es.
Du hast einen Lehrstuhl für unzeitgemäße Methoden.
Nein, an der Privatuniversität, gerade in Witten, versuchen wir ja den Leuten diese Freiheit genau zu geben. Ich meine, wir sind jetzt nicht so riesig, haben 3 Fakultäten, Wirtschaft, Kultur und Medizin. Aber dann sollen die dazwischen rumschwirren und gucken. Und wir haben das ja organisiert, so ein Studium Fundamentale, wo genau sie alles andere als ihr Fach machen. Warum? Weil sie ihren Horizont, sie sollen ihren Radar anschalten und mal gucken, was sonst in der Welt noch so passiert. Und das denkerisch anfliegen. Das ist sozusagen das Minimalprogramm für eine Universität.
Das heißt aber auch von Anfang an, wenn du sagst, von Anfang an die Wissenschaft rein, das heißt, die sind in Wissenschaftsprojekten integriert bei euch?
Das wäre übertrieben, aber dass man mit Studenten in den Seminaren auch die Dinge bearbeitet, die man wissenschaftlich gerade bearbeitet, das halte ich für, also allein schon deswegen interessant, weil das ja auch Gesprächspartner sind, wo man mal testen kann. Ne? Also wie lässt sich das denken, ne? Was man da gerade entwickelt? Und das doch in gewissen, nicht gleich im ersten Semester. Ne? Also die ersten Semester muss man sich gerne mal über die großen Linien der Wissenschaft unterhalten. Ne? Also ich finde, da muss erstmal der Schatzkästlein aufbereitet werden. Und das heißt für mich, dass die besten Leute ins erste Semester gehen müssen. Ne? Und nicht irgendwelche Assistenten da rumkrebsen. Ne? Und ihr gerade gelerntes Zeug mühsam den Studenten vor die Tür werfen. Oder Lehrbücher durchgegangen werden. Ne? Lehrbücher kann man mal nachschlagen, kurz vor der Prüfung. Ne? Aber es müssen Originaltexte, also die wichtigsten Dinge der Wissenschaft, müssen da gelesen werden. So finde ich, sollte Universität anfangen.
Prima, prima. Applaus, klatsch, klatsch. Ja. So sehe ich das
auch. Ich weiß, dass das genau umgekehrt ist heute. Ne?
Ja, ich finde es wahnsinnig verschult.
Aber das sehe ich doch, also ich halte diese Begründung für Bologna-Prozesse, also wo ja sozusagen im Grunde jetzt ein Schnellkurs 1, und dann später darf man nochmal schnell ein bisschen höherwertig studieren. Also vorher Bachelor, dann Master. Die Begründung, ja, es sollte berufsorientierend sein, halte ich für,
das stimmt doch,
Wahnsinn. Ne? Also eine Universität kann doch nicht auf den Beruf orientieren. Also ich kenne keinen meiner Kollegen, die in der Lage sind, den Leuten ernsthaft, außer auf Professor hin, ne, den berufsorientieren zu geben. Ja. Was soll der Unsinn? Die Universität lernt Universität.
Der Unsinn dieser Bachelor- und Masterstudiengänge ist, dass die Leute verschult sind und nicht denken lernen. Die können nicht auswendig lernen.
Ja, ich weiß.
Wunderbar.
Ich weiß.
Also ich habe das bei meiner Tochter erlebt. Das war beeindruckend.
Ja, ich weiß auch. Und sie wissen nicht, was sie eigentlich da machen. Ne?
Nee.
Also,
ja, genau.
Und also hinterher auch nicht.
Nachdenken findet nicht statt. Vordenken auch nicht. Also, und das finde ich schade, weil die Kinder um ihre Potenziale gebracht werden da. Ne? Und das war übrigens bei den anderen, also auch vor Bologna schon in der Universität, dass man sich nicht groß Mühe gegeben hat mit den Studenten, aber die Sachen, zum Beispiel hat jemand ein Buch geschrieben, hat einfach vorgelesen aus dem Buch. Ne? Finde ich unverschämt. Ne?
Ja.
Das Buch kann ich auch zu Hause lesen. Ne? Er soll mir mehr erzählen. Er soll mir überhaupt mal Dinge, er soll mich erregen intellektuell ne? Und nicht abturnen. Ne? Und deswegen auf die Frage, was habe ich studiert? Ich bin meist nicht hingegangen. Ich habe also mit Studenten zusammen, haben wir eigene Seminare gemacht, Bücher gelesen, Arbeitskreise und uns geguckt, wo wir denn gute Leute finden. Ne? Und dann rausgepickt, wer ist eigentlich, mit wem kann man im Seminar zusammenarbeiten.
Ja.
Und dann hat man ein paar Kollegen gefunden, mit denen man das konnte. Und dann hat man dann mit denen zusammen studiert.
Ja.
Aber irgendwo hingehen, nur weil da steht, gehen Sie zu A, um den Schein zu kriegen.
Diese Punkte und Scheine.
Ja.
Und,
ja, wir hatten damals auch nur, glaube ich, 5 Scheine im ganzen Studium.
Ja, das stimmt.
War 5 Jahre lang. Ne? Also das war eine andere Welt. Ne?
Ja.
Und bei Philosophie war es so, dass man im Grunde sozusagen Abschluss nur Doktor. Ne? Was anderes gab es gar nicht. Alles andere war Quatsch. Das hat man gar nicht ernst genommen. Und das ist sozusagen heute leider etwas verschulter, das muss ich zugeben. Und auch Privatuniversitäten müssen ja dem Hochschulgesetz sich fügen und auch sowas einführen. Aber wir machen das ein bisschen subversiver. Wir sagen, okay, ne, 3 Jahre Bachelor, aber denk doch mal, das ist die einzige Zeit im Leben, wo du richtig mal richtig nachdenken kannst. Das kriegst du nie wieder. Gönn dir die Zeit, mach einfach 2, 3 Jahre länger. Ne? Ist voll egal, ne? Machst du einfach. Ja. Und dann verschiebst du Prüfungen und machst mal ein Semester, gehst du mal in die Industrie oder ins Ausland. Und inzwischen kommen ja alle, auch Frau Wintermantel von der Hochschulrektorenfrau, sagt, ja, ist ja alles ein bisschen schwierig, machen wir doch 8 Semester. Ne? Also schon wieder fast das Diplom. Ne? Ja. Warum hat man das dann umgestellt? Ne? Ja. Also wir machen heimlich, oder ich rate den Studenten, aber macht doch heimlich euer Diplom hier. Ne? Ja. Oder kauft sofort den Master mit, sodass ihr gleich von vornherein auf 5 Jahre disponiert seid. Ja. Und dann habt ihr das alte Studium und könnt in Ruhe die Dinge machen und euch wirklich aussuchen. Und das ist natürlich etwas, was eine Privatuniversität bieten kann, die Freiheit der Wahl. Also wir machen so wenig wie möglich Verpflichtendes. Wir sind wegen der Akkreditierung ein paar Dinge verpflichtet, die muss man machen natürlich. Und der Rest ist eben freie Wahl. Und auch gleich im ersten Semester. Dann geht man im Kurse sozusagen, weiß ich, dass man einfach sich anguckt, ja, wie funktioniert denn sozusagen Wirtschaftspolitik? Und dann muss man ran. Da muss man natürlich hart arbeiten, weil man sehr viel lesen muss. Und um das zu verstehen. Ne? Aber warum soll man denn sonst studieren, wenn man da nicht an den Dingen arbeiten will? Ne? Mhm. Das kann man doch gleich entweder Geld verdienen oder, weiß ich, Hippie werden.
Naja, es gibt ja jetzt mittlerweile schon an den Schulen solche kleinen Schülerfirmen. Die Schüler lernen schon von klein auf, kleine Unternehmer zu werden.
Warum nicht? Warum nicht? Wenn es was bringt, ne? Wenn das Taschengeld aufbessert.
Ja, funktioniert prima. Also ja,
für die auch.
Funktioniert.
Ja. Oder sie bringen ihren Eltern das Kochen bei, habe ich neulich in einem Schulprogramm. Ja. Da stand oben drüber, Mutti, du kochst so schlecht.
Ach.
Ja. Und das gibt Schulen in Kassel, wo die Kinder ihren Eltern beibringen müssen, ein anständiges Essen am Tisch zu stellen.
Das also wenn's das
schon Entrepreneurship, würde ich da sagen.
Wenn es dazu dient, dass die Kids aktiver sind und dass man im Grunde mit ihnen freudiger zusammenarbeiten will und dass wenn sie auch irgendwie neugieriger sind, das bringt's. Ne? Ich könnte mir, Privatschule sucht ihre Studenten sich aus, ne, ist doch klar, dass man da einfach auch aufgeweckte Kinder und Jugendliche kriegt, mit denen man zusammenarbeiten kann. Wenn ich mal so ab und zu einen Vortrag an der Staatsuniversität halte und dann sitzen so 100 Leute und die ersten beiden Reihen sind noch aufgeweckt und der Rest schläft, ne? Dann sage ich, was soll ich hier? Ne? Also wollen die denn nicht? Sollen die doch die 80 gehen? Ne? Warum sind die überhaupt hier? Ne? Und dann bemüht man sich, die sozusagen so hoch zu brezeln, ne? Und dann geht's auch. Aber ich merke, das ist sozusagen anscheinend ein ungewöhnlicher Akt, ne? Seltener Akt. Ne? Und dann denke ich auch, nee, da arbeite ich wieder mit meinen etwas Neugierigen und leicht so Aktiveren zusammen.
Ja, wir kommen auf den Herrn Präsidenten oder Ex-Präsidenten vielleicht. Wie lange bist du dieser sogenannten ersten privaten deutschen Universität vorgesessen?
1,1 Jahr, 4 Monate.
Ein Jahr, 4 Monate. Die hast du gezählt, oder wie?
Ja,
nachträglich. Dafür gibt es auch einen Grund, nicht, warum du das gezählt hast.
Ja? Es war schon schwierig, ne? Es war eine schwierige Zeit. Privatuniversitäten werden ja nicht sehr reichhaltig finanziert, nicht nur Witten nicht, sondern die anderen auch nicht. Und wenn man dann in eine Lage kommt, in der die zugesagte Finanzierung plötzlich nicht mehr sicher ist. Mhm. Und wenn dann danach auch noch die Finanzkrise kommt, wo Versprechungen dann mit hohem Bedauern nicht mehr eingehalten werden können, weil einem die eigene Wertschöpfungsbasis wegbricht. Also eine Firma, die 1,5 Milliarden gemacht Umsatz und dann plötzlich auf 400 Millionen runtergeht, ist erstmal unsicher, ob sie noch zusätzlich Lehrstühle in Universitäten finanzieren. Und da ist man in eine schwierige Lage gekommen. Und dann hat das Land seine Zusage, Subventionen zu geben.
NRW
auch noch an Bedingungen geknüpft, die dann nicht so schnell zu realisieren waren. Plötzlich fiel dem Land ein, das ist ja eigentlich 10 Millionen Rücklage für den Fall der Insolvenz haben wollen. Das ist ein bisschen schwierig im Spendenmarkt zu bekommen, dass man sagt, guten Tag, ich würde gerne 10 Millionen für die Uni haben, aber nur dann, wenn sie nicht mehr existiert. Und da haben wir wirklich an etwas schwierig gekämpft und zwischendurch sozusagen knapp an der Kante vorbei. Also wir haben es ja immer geschafft und danach, nachdem ich zurückgetreten war, haben die anderen, die den Ball übernommen haben, das ja dann geschafft mit einem neuen Sponsor, der zuverlässig ist. Und das ist ja auch wichtig. Ein Sponsorvertrag ist ja nichts, kein bürgerlicher Vertrag in dem Sinne sozusagen, du musst leisten, sonst klage ich ein. Ne? Sondern jemand sagt, ich würde zahlen.
Das ist einfach eine Zusage.
Aber wenn, wenn er denn nicht zahlt, darf man nicht verklagen. Ne? Weil dann sagen die Nächsten, nö, wenn ihr so mit uns umgeht, die wir schenken wollen, das akzeptieren wir nicht.
Das war ein echter Eiertanz.
Ja, das ist richtig. Und die unsere Universität braucht eben 32 Millionen per annum. Ne? Da muss man immer schon hart dran arbeiten. Ne?
32 Millionen für den gewöhnlichen Betrieb.
Für den gewöhnlichen Betrieb, für den Durchschnittsbetrieb.
Obwohl die Studenten auch zahlen.
Ja gut, aber der Beitrag war ja noch gering. Wir haben ja den Fehler gemacht, dass die Beiträge sozusagen ganz gering gehalten haben im Verhältnis zu allen Mitkonkurrenten. Sodass dann insgesamt, 5% des Budgets von den Studenten kamen. Das erhöht sich jetzt erhöht sich das auf 15-20%. Ne? Mhm. Damit gehen die aber nicht rüber über das, was andere nicht auch zahlen. Ne? Mhm. Also wir haben da sehr leger mit den studentischen Gebühren, also wir haben das sehr tief gehalten. Ne?
Kannst du mal kurz sagen, was kostet so ein, was weiß ich, Medizin oder Wirtschaftsstudium?
Ja, das muss man immer umrechnen. Früher waren es ja 5 Jahre. Und da hat es dann vielleicht so 20.000 gekostet während die anderen für 5 Jahre schon mal 40.000 genommen haben. Ne? Mhm. Und jetzt sind wir so bei 3 Jahren, bei den Medizinern ist es ja noch nicht, die haben ja noch 5 Jahre, da gibt es ja diesen Bachelor noch nicht, die sind vielleicht jetzt bei 35.000. Ne?
Vielleicht erkennst du doch noch mal kurz zwischendurch aus deiner Verwaltungskompetenz heraus, dass es da Rückzahlungsmodelle gibt, nicht? Ja, Weil wir haben ja eine Hörerschaft, die, glaube ich, bei solchen Zahlen schon mal halb in Ohnmacht fällt.
Ja, braucht man überhaupt nicht. Ne? Weil, also während des Studiums braucht man nicht zahlen. Weil die Studenten haben ein Modell entwickelt, umgekehrten Generationenvertrag, sodass man erst, wenn man nachher im Beruf ist, dann allerdings 10 Jahre lang einen Prozentanteil des Gehaltes zurückzahlt. Mhm. Und das macht es für jeden möglich, selbst aus ärmsten Bevölkerungsschichten bei uns zu studieren. Das ist uns ganz wichtig. Mhm. Wir sind keine Universität mit einer Vorselektion nur kinderreicher Eltern. Absolut nicht. Darauf sind wir stolz. Und das haben die Studenten organisiert. Das heißt, die Studenten kassieren im Grunde die Gebühren und geben die unter bestimmten... Weiß der Teufel, weiß ich
jetzt nicht. So eine Art Assa, wie das
schon heißt. Nee, das ist eine studentische eigene SG, Studierendengemeinschaft.
Ja.
Die zahlen dann unter bestimmten Bedingungen an die Universität und sind deswegen auch im Gesellschafterkreis mit drin. Wir sind eine gemeinnützige GmbH. Und das ist wunderbar, weil und dann geht auch nicht zur Sparkasse, sondern das machen im Grunde die ältere Studentengeneration finanziert die jüngere. Ja, deswegen der umgekehrte Generationenvertrag. Und das finden wir genial und niemand ist ausgeschlossen. Vor allem deswegen, wer in der Privatuniversität studiert, kriegt, also die wir denn genommen haben, die kriegen alle fast garantiert gute Jobs später. Und wenn einer das später nicht zurückzahlen könnte, dann braucht er es auch nicht. Also es ist schon nach beiden Seiten gesichert und ich finde das ein geniales Modell. Natürlich muss man finanzieren die Universität, aber nicht auf Kosten des Reichtums der Eltern. Also nicht weil die Eltern reich sind, sondern wir haben sehr viele, die auch BAföG empfangen. Also wir haben den gleichen BAföG-Durchschnitt wie eine normale staatliche Universität. Nur um mal zu sehen, was für eine Mischung wir haben. Und wir wollen diese Mischung.
Das ist wunderbar, weil mir die Studis oft das erzählen, dass bei euch in Wittenherdecke selektiert wird nach Geldbeutel.
Das ist bei den Privatuniversitäten eben über generell die Vermutung. Und manche Privatuniversitäten bestätigen das auch. Witten nicht. Wir sind die Ausnahme, weil wir dieses Moment der sozialen Verantwortung tatsächlich ernst nehmen. Das ist bei uns jetzt nicht nur ein Spuk oder ein Gespensterspruch, sondern wir wollen gucken, dass die Leute, sie einerseits sozusagen aus allen Schichten kommen und dann aber auch so ausgebildet werden, dass sie später solche Ideen mit in die Gesellschaft tragen.
So, jetzt machen wir mal ein bisschen Musik, oder?
Echt? Ich würde jetzt eigentlich gerne noch gleich darauf kommen, was der Präsident denn nun so macht. Also wenn wir jetzt schon, aber wir können auch,
lieber
spielen.
Ja, gut. Ja, okay.
Und vielleicht sagst du vorher, was es ist.
Damit Meredith Monk.
Affe.
Leider müssen wir die jetzt unterbrechen, die Meredith Monk.
Ja.
Last Words.
Und wer es gehört hat, wird nicht glauben, dass wir immer noch in der Freisprechanlage sind.
Wunderbar.
Ja.
Das war eine Totenmesse für einen Präsidenten.
Das war die Totenmesse übrigens für Ihren Freund oder Ihren Gefährten.
Ja, tatsächlich.
Ja, tatsächlich.
Oh.
Ja.
Ja, was macht der Präsident? Jetzt
im freien Radio haben wir noch vergessen.
Hier ist jetzt der Ex-Präsident, aber der Präsident berichtet jetzt, wie er Präsident war, was er da so gemacht hat.
Also er denkt noch mal an früher.
Er denkt jetzt an früher.
Der Präsident denkt zurück.
Also der erste Tag, aufstehen um...
Was der erste Tag war, ist ja voller Euphorie, das ist jetzt unwichtig, sondern was läuft normal?
Ja.
Und ein Präsident, das stellen Sie sich ja vielleicht so als ganz hohes vor, das ist einfach ein Mann, der ganz viel verwalten muss. Hm. Und während der Zeit merkt er, dass er eigentlich viel zu wenig Juristen hat, um all die juristischen Probleme zu klären, die so eine Hochschule in der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Und Verwaltung ist ja Verwaltungsrecht, das ist eine ganz eigensinnige Materie, die ein normaler Mensch überhaupt nicht versteht. Wie er das sozusagen organisiert und lenkt. Und der Tag besteht dann im Wesentlichen in sehr vielen einzelnen Kommunikationen. Also ich habe fast im Grunde, wenn ich Glück habe, meine Viertelstunde Pause zwischen den Terminen, die über das Sekretariat dann getaktet werden und man kooperiert mit seinen eigenen Mitgeschäftsführern natürlich jeden Tag einmal kurz, was liegt an, welche Entscheidungen müssen vorbereitet werden, welche lassen sich entscheiden. Dann muss natürlich mit vielen telefoniert werden, Leuten aus der Politik, wesentlich aus der Wirtschaft, weil wir ja auch viele Sponsors und viele Freunde und Netzwerke in der Wirtschaft haben. Und die dann auch mal Fragen stellen, wie geht's und man will ja dann auch teilweise Geld, ne? Gehört ja das Fundraising, Geldbeschaffung, ist ja eine der wichtigsten Aufgaben des Präsidenten in einer Privatuniversität. Da kann sich einer im Staat ganz schön zurücklehnen, ne? Das Geld hat er ja einfach im Budget. Das muss bei uns alles erarbeitet werden. Also ich schätze mal, dass ungefähr 30-50% der Arbeitszeit letzt in Kommunikation im Hinblick auf potenzielle Geldzahlungen sind.
Oh Gott.
Und das darf man, das ist eine völlig andere Welt. Das ist im Grunde ein Business. Ne? Das ist kein, und deswegen.
Eigentlich wenig mit Hochschule dann zu tun.
Deswegen muss man gute Dekane haben, die dann die Fakultäten von der universitären und von der wissenschaftlichen und von der didaktisch-methodischen Seite gut begleiten und verwalten. Also hängt es ab, welche Personalpolitik macht man. Das ist ja nicht so einfach. Die Fakultäten entscheiden ja autonom und der Präsident muss aber nochmal dazwischen funken und sagen, ich will folgende Strategie. Die Privatuniversität hat eine Strategie, das kennt eine normale Universität gar nicht. Und dass die Personalbesetzungen müssen auf die Strategie abgepasst werden. Da kann mir nicht irgendeiner mit irgendeiner Schrulle kommen, die ja aus der Autonomie der Wissenschaft hat. Ne? Weil wir verpflichten uns Geldgebern gegenüber, bestimmte Dinge zu leisten. Also gibt es so etwas wie eine Effizienzorientierung. So schwierig das ist an der Universität. Ne? Aber eine gewisse Orientierung. Und das ist dann die Aufgabe nach innen hin, einen Moment der Steuerung und Kontrolle und Evaluation im Hinblick auf, was leistet ihr eigentlich? Denn wenn dann Leute dabei sind, die das nicht so gut machen und systematisch nicht gut machen, muss ich ja auch entlassen. Das kann ich ja. Ich bin ja keine Beamten, das sind ja Angestellte. Das sind schwierige Schritte und solche Dinge, da muss man schon einen Überblick haben. Ne? Was macht so eigentlich der Laden? Ne? Was kann er so wissenschaftlich? Was macht er von der Lehre? Und da helfen mir dann die Dekane. Das sind, wenn Sie so wollen, die Bereichsleiter. Der Rest ist Kommunikation nach außen. Und dann gibt es immer viele Einzelfälle. Sie wissen ja, Führung besteht wesentlich darin, dass die unangenehmen Sachen oben entschieden werden müssen. Ne? Die angenehmen werden ja unten, die bleiben ja unten. Und da muss man eben schwierige, teilweise sehr schwierige, auch persönliche Entscheidungen machen. Das macht man vielleicht mit seinen Geschäftsführern zusammen oder manchmal alleine oder holt ab und zu mal jemanden von draußen und fragt, sag mal, wie schätzt du das ein? Ich möchte gern beraten werden in dieser schwierigen, komplexen Entscheidung. Man hat fast keine Zeit mehr für die Wissenschaft. Man ist im Grunde ein Verwaltungschef mit politischer und Wirtschaftsnetzwerkeinbindung. Also wesentlich in einen Kommunikationsagent.
Ist das attraktiv eigentlich? Ist diese Tätigkeit überhaupt attraktiv?
Also für jemanden, der eigentlich Wissenschaft machen will, natürlich nicht. Ja, um das mal ganz deutlich zu sagen. Das heißt, letztens entweder müssen das Profis machen, die aus ganz anderen Bereichen der Wirtschaft oder des
Sozialen kommen. Also Juristen, kommen. Verwaltungsleute.
Nö. Warum nicht auch exzellente CFO, CEOs aus dem Marketing oder aus der Presse, aus dem Verwaltungs-, aus dem Medienbereich oder aus der ganz normalen Wirtschaft, wenn sie Lust haben, so eine Wissensorganisation zu treiben. Ja, das macht schon einen Unterschied. Das
kann ich darf mal kurz übersetzen. Ja. CEO ist ein Chief Executive Officer. Ja,
also ein Chef. Ja, oberster Chef.
Ja, so kann man es natürlich auch übersetzen. Okay.
Ja. Nochmal so, das ist ein bisschen komplizierter, weil das ja eigentlich eine Vorstandsstruktur ist, wo er der Primus inter pares ist, aber ist jetzt völlig egal. Der Chef, ne? Der mit seinen Nebenchefs den Laden leitet. Aber er hat die alleine Verantwortung. Ne? Und dieses Moment, Das ist natürlich für eine Universität auch ungewöhnlich. Und die Leute in der Universität, also die Kollegen, sehen das ja auch mehr als Universität und nicht als Betrieb. Also sie haben ständig diesen Konflikt zwischen Business, also gemeinnützigen Business, und wir produzieren ja nichts, sondern wir nehmen nur entgegen, außer dass wir gute Ausbildung machen, die dann im Grunde die Lieferung an die Gesellschaft ist. Ne? Mhm. Und der Simulation einer staatlichen Autonomie der Universität in einer GmbH. Das muss man ständig ausbalancieren. Und deswegen sind die Dekane so wichtig. Die Dekane dürfen jetzt nicht als Vertreter der Professoren gegen den Business, sondern sie müssen selber Manager sein. Mhm. Das heißt, plötzlich tritt ein Problem auf, diese Leute gibt es gar nicht. Mhm. Das heißt, ich müsste im Grunde mir aus der Wirtschaft intelligente Leute holen. Ich habe das auch versucht, was aber sofort Konflikte bringt, weil die Kollegen, Wissenschaftler akzeptieren keine bloßen Manager.
Ja.
Und dann da dachte ich, da müssen wir durch. Ne? Aber ich hatte dann nicht mehr viel Zeit, das zu entwickeln. Ich war gerade dabei, das schön neu aufzubauen. Ne? Aber
ja. Ich hab die Frage nach dem ersten Verdacht, dass eine private Universität dann ja wohl nur reiche Kinder nimmt. Gibt es ja dann den zweiten Verdacht, wenn die Freiheit von Forschung und Lehre mit dem Geld verknüpft wird, dass dann gewissermaßen das Wissen gekauft ist.
Quatsch.
Oder? Ja, ich sag das nur mal.
Das würden wir uns nicht bieten lassen. Ne?
Ja.
Also ich würde denn mit solchen Leuten würde ich kein Geld, von denen würde ich kein Geld nehmen.
Ja. Kommt aber auch vor. Ne?
Natürlich, also, dass sie was sagen. Reinreden. Ja, ich würde gerne, aber dann machen sie auch das. Ne? Ich sage, passen Sie auf. Wenn Sie die Universität unterstützen wollen, das Universität, das müssen wir über eine freie Schenkung oder einen Sponsoringvertrag machen. Wenn Sie allerdings einen Auftrag geben wollen, dann gucken Sie mal, ob Sie einen finden, der das interessant findet. Aber das müssen Sie zusätzlich zahlen. Hm. Ist doch kein Problem. Wenn ein Lehrstuhl sagt, mich interessiere mich tatsächlich für dieses Problem, das möchte ich gerne lösen, dann muss er aber zusätzlich die Ressource, die Mannschaft zahlen, die das entwickeln soll. Das kann ein Professor doch nicht nebenbei machen. Ne? Und dann kann man so umlenken. Aber natürlich, die Zumutung, ne, nun zahlen wir schon, nun sagen Sie auch mal, machen Sie doch mal ein bisschen dies und jenes. Ne? Mhm. Diese Diskussion gibt es natürlich. Ne? Aber wenn eine Universität sich darauf reinlässt, ist sie verratzt. Ne?
Ja.
Die muss eine freie wissenschaftliche Unit bleiben. Nur dann kriegt sie die Anerkennung und dann kommen auch die guten Kollegen. Also wenn ich da sozusagen nur Agenten habe, die auf Auftrag arbeiten, also es gibt ja überhaupt keinen Wissenschaftsstil, es gibt überhaupt keine Atmosphäre, ne? Es muss ja freie Wissenschaft sein. Ne? Mhm. Das ist meiner Ansicht nach auch bei anderen Privaten relativ gelöst. Ne? Also da an der Ecke passiert eigentlich nicht viel.
Ja, nee. Also es würde es auch die, wie viel gibt es eigentlich jetzt inzwischen?
70.
Was? 70 privat.
Ja, die meisten sind Fachhochschulen.
Ne? Ja, die eine macht gerade zu. Ne?
Zwei.
Zwei.
Die Rostocker und die habe ich vergessen wieder.
Ja. Irgendwie im Schwäbischen.
Brühl, glaube ich.
Ja, Brühl. Mhm.
Ja, das Geschäft ist ja wesentlich schwieriger geworden.
Ja.
Und wird ja noch.
Ja.
Also ich meine,
wenn auch viele scheitern.
Ja. Also das.
Weil man macht keine schwarzen Zahlen. Ne? Also letzten ist es eine Investition in die Zukunft guter Ausbildung und Bildung. Und dass Leute entstehen, die in der Gesellschaft dann wirksam werden, weil sie in einem ganz anderen Geiste und anderer Qualität ausgebildet sind. Das ist die Leistung. Mhm. Aber die Leistung geht in die Gesellschaft, die geht nicht zurück an die stiftenden Firmen. Mhm. Natürlich versuchen die stiftenden Firmen auch Leute abzuwerben für ihren Job. Aber dass da die Studenten ja frei sind, müssen sie auch gut sein. Mhm. Also die gehen nicht zu jedem, weil die wissen ja Bescheid. Ne? Mhm. Die kennen sich ja sehr gut aus. Und das kann man, das erzwingen kann man nicht. Mhm. Das wäre ja, dass die Studenten müssen frei sein. Ne? Universität ist eine unbedingte freie Organisation mit allen organisatorischen Notwendigkeiten, Prüfungsnotwendigkeiten, Hochschulrecht und so weiter. Ne? Mhm. Diese Bindungsmomente müssen wir natürlich mitdenken. Mhm. Aber der Rest muss frei sein.
Interessieren sich denn die staatlichen Universitäten nicht für diese Freiheit?
Im Prinzip würden sie nicken und sagen, im Prinzip ja, aber die Art und Weise, wie sie Prüfungsordnungen zusammenzimmern, wie sie die Studenten zwingen, durch Dinge durchzulaufen und entsprechend, wenn du dieses Seminar nicht gemacht hast, dann darfst du das nächste nicht einsteigen und das dritte in der Art und Weise, wie viele Kollegen Studenten ja gar nicht ernst nehmen. Also die Guten immer ausgenommen. Es gibt überall exzellente Kollegen, die wunderbar mit den Studenten zusammenarbeiten. Aber im Durchschnitt ist es eben so, eben staatlicher Betrieb, wo die Beamten Tür aufmachen, in der Stunde Sprechzeit dann zu und dann ihre Lehre machen und den Studenten nicht zugänglich sind. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Freiheit der Universität besteht für mich darin, zwei Dinge. Erstens, wenn Wissenschaftler beim Essen über Wissenschaft reden und zweitens, wenn Studenten sich dazusetzen und mitreden können. Ja. Oder drittens, dass die Türen der Professoren auf sind und man einfach mal klopft und sagt, ich habe mal eine Frage, ich habe das Buch gelesen, was halten Sie davon? Ja. Und wenn das der Professor sagt, mal endlich einer, der mal richtig so Interesse hat an meinen Sachen, ja, und nicht die Tür zuknallt und sagt, Sprechstunde 17 Uhr, Dienstag 17.30 Uhr bis 17.45 Uhr. Ja. Und da steht eine Schlange davor und meist kommt er gar nicht. Also so geht es nicht. Das hat nichts mehr mit Universität zu tun. Ja, ja. Universität muss das offene Gespräch im Flur, das ist das Wichtigste, was überhaupt passiert. Ja. Da kann man sogar das Seminar vergessen, wenn das passiert. Das muss möglich sein. Da muss eine Atmosphäre sein.
Du hattest das gerade eben das Stichwort Exzellenz angesprochen. Da wüsste ich gerne, was du davon hältst, von diesen Exzellenzgießkannen, die sich da über die Universitäten ausgießen von staatlicher Seite.
Interessant. Tja. Die gibt es ja. Not, ne?
Ja.
Hätte ich nicht gedacht.
Also du hättest...
Hätte ich vor 8 Jahren nicht gedacht.
Das wäre so, ist sogar für dich in gewisser Weise ein Fortschritt.
Ein gewisser Fortschritt, ja, weil die Arbeitsbedingungen sind exzellent dort. Ne? Und die Mischung der Kollegen, nur an solchen Projekten zu arbeiten, von der Lehre befreit zu sein, sofort, das ist das Ideal eines Wissenschaftlers. Ne? Problem, erstens, wir sind nur eine Frist finanziert. Wenn sie denn nicht noch weiter den Preis gewinnen, dann muss die Universität sie übernehmen. Das heißt, die Universität muss, um das zu finanzieren, woanders schließen.
Oh ja.
Und das Zweite ist, die besten Leute gehen nach oben und entfallen der Lehre. Also ich würde jedem Studenten raten, dreimal zu überlegen, eine Universität, die ein Exzellenzcenter hat, ob man da als Student überhaupt anfängt. Mhm. Weil unten wird es schlechter. Mhm. Wahrscheinlich. Ne? Also muss man ein bisschen genauer hingucken. Aber die müssen ja intern die Budgets umschichten und unten was rausnehmen. Und das heißt, die Exzellenz oben, die kommt unten, die Lehre garantiert nicht an.
Also würdest du diesen Begriff, der geht mir stark auf die Nerven, also weil eine Orientierung der Wissenschaft auf super, duper, top Spitzenleistungen, so wie beim 100-Meter-Läufer, ich meine, Streuung wäre doch auch nicht schlecht, oder?
Ja, die Streuung ist nicht finanzierbar, weil das Geld ist ja viel zu wenig, um breit überall Spitzenleistungen zu finanzieren. Der Effekt ist der, dass gute Leute in Teams zusammenkommen für eine gewisse Zeit. Das gibt es in deutschen Universitäten gar nicht. Das erlaubt man sich mal. Und es kommen auch Leute aus dem Ausland. Und ich habe nur die Sorge, nach 5 Jahren ist der ganze Zauber vorbei, weil entweder die Universität es nicht mehr finanzieren kann oder es wird reduziert und dann gehen die internationalen Kollegen sofort wieder weg und dann bleiben ein paar Deutsche über. Und das Dritte ist, viele Wissenschaftsprojekte lassen sich in 5 Jahren ja gar nicht realisieren. Brauchen wir viel länger. Das heißt, wir simulieren da auch ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich hätte es nie gedacht, dass Deutschland überhaupt eine Initiative in diese Richtung wagt. Entschuldigung, ist ein bisschen trocken. Oh.
Der Raum ist trocken.
Ja, der Raum trocknet mich aus.
Und es ist kein Wasser auf dem Tisch, Herr Reuter.
Meine Inspiration.
Herr Reuter, ich muss Ihnen mal sagen, es ist kein Wasser
auf dem Tisch. Ich dachte, ich kam gut gewässert hier an. Aber es ist schon wieder noch. Ja. Aber egal. Und deswegen bin ich ambivalent. Also ich glaube, um das Ding, um diese Exzellenzzentren nachhaltig zu finanzieren, muss noch viel Geld nachgeschossen werden. Denn erst, wenn diese Center sich stabilisieren und wenn das durchgehende Qualität hat, also wenn sie noch nach 10, 15 Jahren existieren, dann können wir sagen, wir haben einen Umbruch in der Hochschullandschaft. Ne? Momentan sind das ja sozusagen so Blüten, die vielleicht auch bald ihren Herbst haben. Dann fahren die Blätter. Ne? I don't know. Ne? Ich weiß nicht, wie sich die Leute vorstellen, wie die Durchfinanzierung laufen soll. Oder unten bricht was weg.
Oder es ist dieses illustriert nur den allgemeinen Trend, gutes Wissen sehr teuer. Billiges Wissen schlecht und billig.
Ja, man,
und diese Gabelung der Wissensproduktion.
Ja, das ist ja beliebt. Also im Grunde, sagen wir so, wenn man bestimmten Befürchtungen nachgibt, könnte es ja sein, dass die Fachhochschulen im Grunde die Grundausbildung übernehmen und die sogenannte regionalspezifische Universitäten, ne, denen einfach abgesprochen wird, dass sie irgendwelchen internationalen Standards überhaupt noch entsprechen. Und dann andere Universitäten gar keine Bachelor mehr nehmen, sondern gleich mit dem Master anfangen und nur PhD-Studies machen. Und dann wird es noch Exzellenzuniversitäten geben, die nur noch Doktorandenausbildung machen. Also diese Aufteilung, so ein Splitting könnte ich mir vorstellen als eine Entwicklung.
Herr Präsident, Herr Ex-Präsident, Sie haben, der Prozess in Wittenherdecke ist Ihnen aber doch ganz schön auch auf die Nerven gegangen, oder?
Naja, wenn man sozusagen die Fälle davon schwimmen sieht und die Konstellationen, in die man reingeht, wo man dachte, jetzt entwickeln wir die Uni mal so richtig mit ordentlich Stiftergeld, das zwischendurch dann verschwunden war und dann zusätzliches Geld auch schwierig zu beschaffen war, das geht einen schon auf die Seele.
Oh, das glaube ich.
Man liebt ja diese Universität, man möchte sie ja entfalten und wenn einem dann der Teppich unter den Füßen weggezogen wird und man kann falten, wie man will, dann fällt man. Dann dachte ich, dass ich ergebe den Nächsten, die sozusagen anderes Geld mitbringen. Das ist ja immer so, wenn dann andere kommen, dann wollen die auch dann austauschen. Das war mir dann selbstverständlich. Ne? Aber ich fand, dass wir sehr schöne Entwicklungsgedanken haben. Aber was nützt das, wenn die Finanzierung nicht steht? Ne? Also traurig, aber wahr.
Oh, das war das Abschlusswort. Wir waren in der Freisprechanlage.
Die fröhliche Depression.
Herr Reuter.
Ich bin nicht mehr depressiv.
Nicht mehr.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank fürs Dasein, Birger Prittert.
Gerne.
Und einen schönen Sonntag noch, meine Damen und Herren.